Ja, hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Dieses Jahr ist wahrscheinlich der erste Sonntag, an dem wir so richtig Winterwetter haben, was mich vor allem bei dem tollen Sonnenschein echt begeistert. Ja, es freut mich echt, dass so viele gekommen sind heute Morgen und wir dürfen uns darauf freuen, zusammen Gottesdienst zu feiern und ich freue mich darauf, Gott zu begegnen und hoffe, dass ihr alle ruhig werden könnt und viel mitnimmt von diesem Gottesdienst heute. Zu Beginn würde ich ganz gerne mit uns allen beten und bitte euch dazu aufzustehen. Ja, Vater, vielen Dank, dass du uns alle hierher geführt hast. Mach uns unsere Herzen weit, unsere Sinne offen, öffne uns unseren Verstand und sei bei uns heute Morgen. Offenbare dich jedem Einzelnen von uns, dass wir nicht umsonst gekommen sind, sondern was mitnehmen können. Von deinem Wort, von deiner Liebe, von dem, was du für uns vorbereitet hast. Ich möchte dich bitten, sei wirklich bei jedem Einzelnen und mach ihn ruhig, vor dich zu kommen. Amen. Ja, der ein oder andere wird vielleicht schon aufs Gottesdienstmanuskript geschaut haben. Da ist auch das Thema abgedruckt. Es geht um Versöhnung und Vergebung. Damit wollen wir aber noch nicht ganz starten, denn gleich zu Anfang haben wir etwas, gut, wir haben genug Licht von draußen, da wo ein neuer Anfang ist, wie jetzt am Gottesdienst, da war auch irgendwann mal was zu Ende, die Nacht, die Woche, der letzte Gottesdienst. Und jetzt möchte ich bitte Norbert Vogt und Sebastian nach vorne bitten. Und der Björn, glaube ich, auch noch. Die möchten nämlich den Sebastian mit seiner Leitung vom Technikteam verabschieden.
Ja, glücklicherweise brauchen wir dich heute noch nicht ganz verabschieden, sondern wie Imke gesagt hat, nur aus der Leitung des Technikdienstes. Wir haben dich sehr ermutigt und du hast das selber auch gesehen bei den vielen anderen Aufgaben, insbesondere der Leitung des Crossover, dass du an einer Stelle eben Entlastung schaffst und das ist der Technikdienst, nicht zuletzt auch deshalb, damit du dich jetzt dem Endspurt deines Studiums widmen kannst. Ja, ich könnte jetzt sehr viel sagen, wenn ich jetzt im Unternehmen wäre, würde ich eine Laudatio halten. Das aber passt nicht in die Gemeinde und das ist auch gut so, denn es geht ja nicht darum, Leistungen eines Einzelnen hervorzuheben, hätte dann auch eben den Nachteil, dass diejenigen, die stärker präsent sind, dass man das dann so sehen würde, andere, die ihren Dienst im Verborgenen tun, eben nicht so sehen würden. Deshalb keine Laudatio, trotzdem, Sebastian, drei Dinge oder auch vier, die mir aufgefallen sind. Zum einen, wie du es verstanden hast, dein hervorragendes technisches Verständnis in den Dienst der Sache zu stellen. Es ist nicht unbedingt zwingend notwendig, dass der Leiter des Technikdienstes auch der Profi in der Technik ist, du warst es aber. Zum Zweiten die Zeit, die du eingebracht hast. Das ist also wirklich schon enorm, egal ob das der Umbau oder auch das Gestalten der Homepage war es und so, unwahrscheinlich viel Zeit hast du reingesteckt. Und zum Dritten, es ist dir aber auch gelungen, ein Team aufzubauen. Und das finde ich ganz wichtig, auch mit Untergruppierungen. Ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann wäre es wahrscheinlich auch ganz, ganz schwierig, einen Leiter des Technikdienstes zu finden. So sind wir sehr zuversichtlich, in Kürze hier deinen Nachfolger auch vorstellen zu können. Was mir aber ganz besonders wichtig ist, und das möchte ich erzählen, du hast natürlich auch immer für die Technik gekämpft, aber du warst immer auch in der Lage, dann dich den Gegebenheiten auch anzupassen. Im letzten Jahr zum Beispiel hattest du uns überzeugt, technische Dinge zu budgetieren, von denen du sagst, sie sind wirklich ganz, ganz wichtig und machen die Arbeit auch viel einfacher. Und hinterher bist du gekommen und hast gesagt, nein, dir ist nochmal klar geworden, dass das doch nicht so ganz zwingend ist. Und wenn in der Gemeinde an anderer Stelle größere Prioritäten zu setzen sind, dass das geschehen soll. Und das finde ich toll und so ist auch das Verständnis des Dienstes, dass es nicht darum geht, eigene Dinge in den Vordergrund zu stellen und auch nicht den eigenen Bereich, sondern das Gesamtanliegen der Gemeinde zu sehen. Und das hast du wirklich aus meiner Sicht toll geschafft und dafür möchte ich dir auch im Namen der Gemeindeleitung danken. Und Björn ist... Und Björn möchte eben aus Sicht des Technikteams was sagen.
Genau, ich stehe hier repräsentativ, blödes Wort, für die gesamte Technik-Team. Ich versuche mich möglichst groß zu machen, weil wir sind einfach riesig geworden in den letzten Wochen, Monaten auch. Wir haben viele Neuzugänge bekommen. Das hat viel damit zu tun, dass du auch jetzt einfach Werbung gemacht hast, dass du da viel gemacht hast, dass du die Technik auch präsent gemacht hast, dadurch, dass wir einfach umgezogen sind. In den letzten 5 Jahren, 6 Jahren, ich habe gerade versucht zu überschlagen, wie lange du das jetzt gemacht hast, aber ich weiß es gar nicht genau. 3 nur, okay. Das reicht, du hast auf jeden Fall viel erreicht, viel gemacht. Wir wollen auf jeden Fall dir Danke sagen auch dafür, für all die Zeit, die du da investiert hast, für all das Engagement, das du da entgegengebracht hast, dass du uns auch wirklich immer wieder zusammengedrommelt hast und gesagt hast, hier, wer macht's und wer steht dahinter, und wenn keiner da war, warst du immer greifbar und hast alles stehen und liegen gelassen. Und auch wir wünschen dir alles Gute für dein Studium, dass du das jetzt abschließen kannst und dass du die Zeit, die du hier jetzt gewinnst, einfach auch vielleicht ins Crossover oder vielleicht auch in Freizeit mal stecken kannst und auch mal genießen kannst, dass du auch einfach mal die Seele baumeln lassen kannst und es genießen kannst. Genau.
Ja, und da ich weiß, dass das Thema Leitung dich immer interessiert hat, du hast ja auch bei der Leiterschulung, bei dem ersten Durchgang, der zweite fängt jetzt übrigens bald an, mitgemacht, wollen wir dir als Gemeindeleitung ein Buch zu diesem Thema eben auch schenken. Und wie gesagt, wir müssen dich jetzt nicht aussegnen aus der Gemeinde, nichtsdestotrotz möchte ich noch beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken für das, was Sebastian hier in der Technik gemacht hat. Danken für den Dienst, den er wirklich als Dienst verstanden hat und den er hier geleistet hat. Ich möchte dich bitten nun, dass du ihn segnest, dass er das erlebt, dass da, wo wir nach deinem Reich trachten, dass du alles andere uns dazugeben willst, dass er das auch ganz praktisch in seinem Leben erfährt. Und wir wollen dich bitten, dass auch die Nachfolgefrage für ihn gut geklärt werden kann. Hab Dank dafür. Amen. Alles Gute dir.
Ja, und wir wollen jetzt gemeinsam miteinander und mit der Band singen, wie ein Fest nach langer Trauer. Und dazu sammeln wir dann auch die Kollekte ein, die für die eigene Gemeinde bestimmt ist. Thank you. jetzt sind wir auch quasi schon mitten im Thema. Und ich habe gedacht, als ich das das erste Mal gehört habe, so Versöhnung und Vergebung, mir fällt es immer am schwersten, mir selbst zu vergeben. Und ja, das ist eine Herausforderung, die ich mir stellen muss mit Gott. Und ich bin ganz gespannt, was uns heute noch in der Predigt in einem weiteren erwartet. Wir haben jetzt erstmal für euch einen Filmausschnitt mitgebracht, und zwar aus dem Film Invictus. Und bevor wir den jetzt sehen, möchte Rolf noch was dazu sagen.
Ja, Invictus, das ist ein bewegender Film, der Anfang 2010 in die deutschen Kinos gekommen ist. Er stellt dar, wie Nelson Mandela, der ehemalige führende Anti-Apartheidskämpfer Südafrikas, 1994 als erster farbiger schwarzer Präsident des Landes sein Amt antritt und was seine ersten Schritte in seiner Regierungsverantwortung sind. Und eine wichtige Rolle spielt dabei, das werden wir gleich sehen, die Rugby-Nationalmannschaft. Nelson Mandela inspiriert diese Mannschaft von ihrer internationalen Drittklassigkeit zum Gewinn des Weltmeisterschaftstitels. Und auf diesem Weg will er die von Apartheid zerrissene Nation Südafrika wieder zusammenbringen, vereinen. Wichtig ist dabei zu wissen, dass Rugby zu diesem Zeitpunkt in Südafrika der Sport der verhassten weißen Minderheit war, und die schwarze Mehrheit fand das gar nicht gut. In diesem Film wird Nelson Mandela von dem großartigen Morgan Freeman gespielt. Matt Damon übernimmt die Rolle von François Pienaar, dem Kapitän der südafrikanischen Rugby-Nationalmannschaft. Und jetzt in der gleichfolgenden Szene sehen wir, wie Nelson Mandela als frisch gewählter Präsident auf einer Sitzung des National Sports Council interveniert. Die hatten nämlich gerade beschlossen, dass die Rugby-Nationalmannschaft abgeschafft werden soll. Und Mandela eilt herzu und versucht, die Anwesenden davon zu überzeugen, dass das ein Fehler sei und dass es jetzt wichtig ist, dass die Springboks weiter existieren. Schauen und hören wir uns diese Szene bitte an.
Boy, it's a real Springbok practice jersey. I mean, I know it's a bit big, but it's warm and it'll last forever. Huh? Come on, take it, it's yours. Why won't you take it?
If he wears it, the others...
Für dich.
Gott schütze dich.
Bitte sehr. Hier.
Gott schütze dich.
Ach, du bist ein richtiger Glückspilz. Das ist ein echtes Springboks-Trainingstrikot. Ich weiß, ein bisschen zu groß, aber warm und hält ewig. Hm, komm. Hier, es gehört dir. Warum will er es nicht?
Wenn er es trägt, würden ihn die anderen verprügeln.
Weil die Springboks so schlecht spielen.
Nein, weil die Springboks für sie nach wie vor für die Apartheid stehen.
Und nun zum nächsten Punkt unserer Tagesordnung. Der Vorstand des NSC schlägt eine Abstimmung über folgenden Antrag vor. Dass als dauerhaftes Symbol der Apartheid-Ära die Farben, das Emblem und der Name der Springboks unverzüglich abgeschafft werden. Und dass alle Sportteams, die Südafrika repräsentieren, ab sofort umbenannt werden in Proteas. Also, liebe Genossen, wir werden per Handzeichen über den Antrag abstimmen. Und im Fall einer knappen Entscheidung kommt es zu einer geheimen Wahl. Alle von euch, die für die sofortige Abschaffung der Springboks sind, heben die Hand! Viva Proteas! Viva!
Viva!
Viva Proteas! Viva!
Viva!
Viva Proteas! Viva!
Viva!
Ja. Beide Einheiten zu den Wagen, sofort.
Was sage ich der japanischen Handelsdelegation?
Die Entscheidung überlasse ich Ihnen.
Informiere ich den Vizepräsidenten?
Nein.
Wir sollten wenigstens den Minister für Sport einweihen.
Nein.
Ich rate Ihnen dringend davon ab, insbesondere im Alleingang. Das vermittelt den Eindruck autokratischer Führerschaft. Sie riskieren den Unmut Ihres Kabinetts und Ihrer Partei.
Ich nehme Ihren Rat zur Kenntnis.
Madiba, die Menschen wollen das. Sie hassen die Springboks. Sie wollen nicht von einem Team repräsentiert werden, auf dessen Seite sie nie waren.
Ja, ich weiß, aber in diesem Fall irren sich die Menschen. Und als Ihr gewählter Anführer ist es meine Pflicht, Sie darauf hinzuweisen.
Sie riskieren Ihr politisches Kapital. Sie riskieren Ihre Zukunft als unser Anführer.
Der Tag, an dem ich das fürchte, ist der Tag, an dem ich die Eignung verliere, andere zu führen.
Riskieren Sie es wenigstens für etwas Wichtigeres als Rugby.
Sagen Sie den Männern, ich will nach Esteras, so schnell es geht.
Wir, der ganze Vorstand, möchten euch für euren Mut und eure Gewissenhaftigkeit Beifall spenden. Singen wir jetzt unsere Hymne. Meine lieben Genossen, Mitglieder des Chors, wir würden diese wundervolle Musik natürlich nur aus einem wahrhaft bedeutenden Grund unterbrechen. Bitte begrüßen wir Präsident Mandela!
Genossen, ich stehe hier vor euch, weil ich vermute, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt, ohne die nötigen Informationen und die nötige Weitsicht. Ich habe Kenntnis von eurer Abstimmung. Ich habe Kenntnis von ihrer Einstimmigkeit. Dennoch sollten wir meiner Meinung nach die Springboks wieder einführen. Führen wir ihren Namen, ihr Emblem und ihre Farben unverzüglich wieder ein. Ich werde euch sagen, warum. Auf Robben Island und im Pulsmore-Gefängnis waren alle meine Aufseher weiße Südafrikaner. 27 Jahre lang konnte ich sie studieren. Ich lernte ihre Sprache, las ihre Bücher, las ihre Gedichte. Es war nötig, meinen Feind kennenzulernen, bevor ich ihn besiegen konnte. Und wir haben ihn besiegt, oder nicht? Jeder von uns hat gesiegt. Der weiße Südafrikaner ist nicht länger unser Feind. Sie sind unsere südafrikanischen Landsleute, unsere Verbündeten in der Demokratie. Und sie schätzen das Rugbyspiel der Springboks. Wenn wir ihnen das wegnehmen, verlieren wir sie. Beweisen wir, dass wir genauso sind, wie sie es befürchtet haben. Wir müssen uns als besser erweisen. Wir müssen sie überraschen. Durch unser Mitgefühl, unsere Zurückhaltung und Großherzigkeit. Ich weiß, all jene Dinge, die sie uns verwehrt haben. Aber das ist jetzt nicht der Augenblick für kleinliche Rache. Das ist der Augenblick für den Aufbau unserer Nation. Mit jedem einzelnen uns zur Verfügung stehenden Ziegelstein. Auch wenn der Ziegelstein eingepackt sein mag in Grün und Gold. Ich wurde von euch zum Anführer gewählt. Gestattet mir, euch anzuführen. Wer unterstützt mich in der Sache? Wer unterstützt mich?
Zwölf Stimmen. Zwölf.
Ein Luxus. Eine einzige Ja-Stimme mehr hätte gereicht.
Und wenn Sie die nicht bekommen hätten?
Tja, also, das ist eine Parteientscheidung.
Nichts für ungut, Madiba. Aber wohin wir auch sehen, erwarten uns Probleme. Wohnraum, Ernährung, Arbeit, Kriminalität, oh, unsere Währung. Sie dürfen nicht für die Besänftigung einer Minderheit Staatsangelegenheiten vernachlässigen.
Ich habe keine Wahl. Diese Minderheit kontrolliert noch immer die Polizei, das Militär und die Wirtschaft. Wenn wir sie verlieren, können wir die anderen Themen nicht ansprechen.
Also ist diese Rugby-Sache nur eine politische Überlegung?
Sie ist eine menschliche Überlegung. Wenn wir ihnen das wegnehmen sollten, was sie schätzen, die Springboks, ihre Nationalhymne, verstärken wir bloß den Kreislauf der zwischen uns herrschenden Angst. Ich tue alles Erforderliche, um diesen Kreislauf zu durchbrechen. Sonst wird er uns zerstören.
Ja, dieser Film ist keine rührende Hollywood-Geschichte, sondern ist wirkliche Geschichte. Ein Ausschnitt aus der Geschichte des Landes Südafrika und seiner Menschen. Und um das besser verstehen zu können, hier noch ein paar Hintergrundinformationen. Apartheid in Südafrika, so bezeichnete man die Rassentrennung dort, die begann unmittelbar nach der Gründung der Südafrikanischen Union 1910 unter weißer Regierung. Es wurden damals Gesetze erlassen, die den Schwarzen, den einheimischen Afrikanern, die Ausübung von Fachberufen untersagte. Sie durften nicht studieren, man beraubte sie des allgemeinen Wahlrechts, man nahm ihnen ihr Land, schränkte ihre Bewegungsfreiheit ein. Und dann im Jahr 1948 gewann die Nationale Partei der Weißen Buren die Wahlen in Südafrika und blieb bis 1994 an der Macht. Und unter dieser Regierung wurde Apartheid verschärft. An öffentlichen Orten war eine strenge Trennung von Weißen und Nicht-Weißen vorgeschrieben. Es gab getrennte Wohnviertel, verschiedene Homelands, Mischehen waren verboten. Und dann 1963 wurde ein Gesetz erlassen, das General Law Amendment Act, das machte aus Südafrika einen Polizeistaat. Es gab Widerstand gegen Apartheid, gegen diese Apartheid schon früh 1912, zwei Jahre nach der Gründung der Südafrikanischen Union, gründete ein Anwalt, zwei Geistliche sowie ein Schriftsteller den ANC, den African National Congress. Und der verstand sich als schwarze Widerstandspartei, die das volle Bürgertum forderte. Sie protestierten friedfertig durch Boykotte und Streiks. Einigen Mitgliedern aber ging das nicht weit genug. Sie gründeten 1959 den PAC, den Pan-Africanist Congress, und der lehnte jegliche Zusammenarbeit mit den Weißen ab. Es gab Demonstrationen, unter anderem im Township Sharpeville, und dort kam es zu einer Panik unter den Polizisten, und diese richteten dann ein Blutbad an. Es löste nationale Unruhen aus. PAC und ANC wurden verboten und rund 20.000 Demonstranten verhaftet. Später, in den späten 60er Jahren, entstand in Kirchen und Schulen die sogenannte Black Consciousness Bewegung. Höhepunkte des Widerstandes in den 70er Jahren waren 1973 Streiks in Natal sowie der Aufstand in Soweto 1976. Dort boykottierten am 16. Juni Schüler den Unterricht, und durch brutale Polizeieinsätze verloren ca. 1.000 Schwarze ihr Leben. Viele Kinder und Jugendliche wurden inhaftiert. Das einfach mal so ein bisschen als historischen Hintergrund. Jetzt zur Biografie von Nelson Mandela. Er wurde 1918 als Sohn eines Häuptlings des Tembu-Stammes geboren. Er besuchte dann als Kind verschiedene Missionsschulen methodistischer Trägerschaft, und mit 21 Jahren schrieb sich Mandela im Missionscollege von Fort Hare in der östlichen Kapprovinz für ein Jurastudium ein. Das war eine ganz besondere Universität. Das war sozusagen die Elite-Universität damals in Südafrika, nicht nur in Süd-, sondern für auch Zentral- und Ostafrika. Schon als junger Jurastudent engagierte sich Mandela in der politischen Opposition gegen das weiße Minderheitenregime und dafür, dass die schwarze Mehrheit des Landes die gleichen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rechte bekommen sollten. 1942 trat er dem ANC bei. Er wurde dort einer der aktivsten Führer. Es kam zu mehreren Bannungen, Festnahmen und Gerichtsprozessen gegen ihn wegen seines politischen Kampfes. Er tauchte in den Untergrund ab. 1962 wurde er gefasst und 1964 zu lebenslanger Haft verurteilt. Seine Gefangenschaft, Einzelhaft war das, dauerte 27 Jahre, die er bis 1982 auf der Gefängnisinsel Rom Island und anschließend in den Gefängnissen Portsmouth und Franschhoek bei Kapstadt verbrachte. 1990 wurde er dann endlich auf internationalen Druck von dem Staatspräsidenten Frederick de Klerk freigelassen, und gleichzeitig wurde das Verbot des ANC aufgehoben. Wenn man diese Fakten hört, was wäre dann eigentlich zum Zeitpunkt von Mandelas Freilassung zu erwarten gewesen? Vielleicht ein gebrochener, alter Mann, der in seinem Denken, Reden und Handeln gezeichnet, geprägt ist von dem Unrecht, das ihm angetan worden ist, tief verletzt, verbittert und zurückgezogen. Vielleicht wäre auch ein zorniger, von Rachegedanken besessener Mann zu erwarten gewesen, der sagt, jetzt werde ich für Gerechtigkeit sorgen, jetzt werden sie büßen für das Unrecht, das sie uns so lange, 80 Jahre lang angetan haben. In der Weltöffentlichkeit haben wohl viele so etwas erwartet wie die Nürnberger Prozesse nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland. Prozesse, in denen die Verantwortlichen der Apartheid des alten Regimes für ihr Unrecht, für ihre Willkür, für ihre Gewalt zur Rechenschaft gezogen würden. Aber etwas ganz anderes geschah. Etwas, was die Menschen nicht nur in Südafrika, sondern in der ganzen Welt überrascht hat, fasziniert hat oder auch geärgert hat. Erinnern wir uns jetzt nochmal an die Szene, die wir vorhin gesehen haben. Dort sagte Mandela vor den versammelten Mitgliedern des NSC, auf Robben Island und im Portsmouth-Gefängnis waren alle meine Aufseher weiße Südafrikaner. 27 Jahre lang konnte ich sie studieren. Ich lernte ihre Sprache, las ihre Bücher, las ihre Gedichte. Es war nötig, meinen Feind kennenzulernen, bevor ich ihn besiegen konnte. Und wir haben ihn besiegt, oder nicht? Und jetzt würde man ja denken, dass er fortfahren würde, ich bin jetzt oben und die sind unten. Jetzt sind wir an der Macht, wir haben gesiegt. Und jetzt setzen wir uns durch. Aber Nelson Mandela definiert seinen Sieg ganz anders. Er sagt, der weiße Südafrikaner ist nicht länger unser Feind. Sie sind unsere südafrikanischen Landsleute, unsere Verbündeten in der Demokratie. Wir müssen, und Sie schätzen das Rugby-Spiel der Springboks. Wenn wir ihnen das wegnehmen, verlieren wir sie, beweisen wir, dass wir genauso sind, wie wir es befürchtet haben. Wir müssen uns als besser erweisen. Wir müssen sie überraschen durch unser Mitgefühl, Zurückhaltung und Großherzigkeit. Alles die Dinge, die sie uns verwehrt haben. Aber das ist jetzt nicht der Augenblick für kleinliche Rache. Das ist der Augenblick für den Aufbau unserer Nation. Also statt Zorn und Bitterkeit entdeckte die Welt einen Mann, der Vergebung, der Versöhnung anbot und lebte, der einen Weg für die so lange miteinander verfeindeten Bevölkerungsgruppen suchte. Und das fing ja schon am Tag seiner Freilassung an, als er vor 120.000 Leuten im Stadion von Soweto eine Rede hielt, wo er alle Menschen einlud, die die Apartheid aufgegeben haben, zur Mitarbeit an einem nicht rassistischen, geeinten und demokratischen Südafrika mit freien allgemeinen Wahlen und Stimmrecht für alle. Und das hat er nicht nur politisch auf der öffentlichen Ebene getan, auch auf der persönlichen Ebene lud er seine ehemaligen Gefängniswärter oder ehemals führende Vertreter der Apartheid zum Mittagessen ein. Nicht um sie zu demütigen, sondern um das Gespräch zu suchen, um die Beziehung zu finden. Das war Nelson Mandelas Verständnis von Sieg. Der weiße Feind ist nicht mehr unser Feind. Und dabei ist es geblieben. Er war Staatschef und Präsident des ANC von 1991 bis Dezember 1997 und leitete die Umgestaltung des Staates und der Gesellschaft weg von der Apartheid und hin zu einem gemeinsamen Miteinander. Er gewann internationalen Respekt für sein Eintreten für nationale, internationale Versöhnung. Und wer die Nachrichten verfolgt hat, vor kurzer Zeit, am 5. Dezember 2013, ist er dann hochrespektiert gestorben. Nelson Mandela ist eine Sache. Aber was hat das, was er gelebt hat, was wir uns in aller Kürze hier angeschaut haben, mit unserem Leben zu tun? Und ich möchte jetzt ein wenig mit uns nachdenken über Vergebung und Versöhnung. Ist es nicht so? Die meisten Menschen, auch wie wir hier sitzen, fühlen sich längere Zeit durch die Handlungen oder Worte anderer tief verletzt. Sei es, dass Kinder sich von ihren Eltern überfordert, verletzt, vernachlässigt erleben, dass Kinder sagen, meine Eltern schenken mir nicht die Liebe oder Aufmerksamkeit, die ich brauche, oder sie fühlen sich erdrückt durch Erwartungen, oder sie erleben, dass ihre Eltern eigene Verletzungen an sie weitergeben. Oder wie ist es mit Kindern untereinander? Die Hänseleien, Demütigen, Ausgrenzung, Ungerechtigkeit und vieles mehr. Und was passiert an den Schulen an Ungerechtigkeit, an Demütigung und Verletzung? Schüler untereinander. Arbeitnehmer durch ihre Vorgesetzten oder Kollegen werden verletzt und enttäuscht. Frauen und Männer durch ihre Partner. Menschen kränken und enttäuschen uns. Und dann erleben wir das. immer wieder. Wir werden benachteiligt, beschimpft, beschämt, nicht ständig natürlich, aber das gehört zu unserem Leben dazu. Es kommt immer wieder vor. Man nutzt unser Vertrauen aus, man übervorteilt uns, man bricht Versprechen, man redet schlecht über uns, man setzt uns herab oder bricht die Verbindung zu uns ab. Man begegnet uns nicht respektvoll und mit Wertschätzung. Und leider gerade auch von Seiten der Menschen, denen wir besonders vertrauen, die wir besonders lieben und denen wir deswegen ungeschützt begegnen. Das tut weh. Und wenn wir dann so verletzt wurden, dann sind wir, und ich möchte hier ein Bild gebrauchen, dann sind wir in einem inneren Käfig gefangen. Und in diesem Käfig sind wir allein mit unserem Schmerz. Wir sind unfrei, wir sind eingeschränkt darin, neu zu vertrauen, neu zu lieben. Wir sind unfrei, neu Beziehung und Freundschaft zu wagen. Wir sind unfrei zu hoffen und das Leben zuversichtlich anzupacken. Manche Menschen drücken das so aus, indem sie sagen, ja, als der das oder das gesagt und getan hat, da ist etwas in mir kaputt gegangen. Schon mal gehört? Und die Frage ist, wenn wir in diesem Bild bleiben von dem Käfig, wer hat den Schlüssel, dass wir aus diesem Käfig wieder rauskommen? Warum fällt es vielen Menschen so unglaublich schwer, Wut, Groll, Hass, Vorbehalte, Ärger, Bitterkeit hinter sich zu lassen? Ich würde es so sagen, weil wir Menschen oft der Überzeugung sind, dass die Tür dieses Käfigs, in dem wir stecken, nur von außen geöffnet werden kann, nämlich vom Täter, von dem, der uns das Unrecht angetan hat. Er allein, so ist doch oft unser Glaube, hat den Schlüssel in der Hand. Er muss aufrichtig Reue zeigen, um Vergebung bitten. Und tut er das nicht, so geschieht nichts. Der Käfig bleibt zu. Und in diese Situation hinein ist das, was Nelson Mandela getan hat, wie ein Feuer in der Dunkelheit. Das ist erfrischend anders. Das zeigt einen Weg aus dem Käfig. Das fasziniert, auch heute. Das ist der Weg in die Freiheit, in eine innere und äußere Freiheit. Eine Freiheit, die eine ganze Nation verändern kann. Eine Freiheit, die das Arbeitsklima in deiner Schule, in deiner Firma verändern kann. Eine Freiheit, die die Atmosphäre in jeder Gemeinschaft und Gruppe verändert. Natürlich auch in unserer Gemeinde. Mandela hat eine grundlegende Wahrheit des Evangeliums, des christlichen Glaubens vorgelebt. Vergebung tut den ersten Schritt. Wir, jeder von uns persönlich, hat den Schlüssel, um die Käfigtür von innen zu öffnen. Und deswegen haben wir auch diese Schlüssel in der Dekoration hier am Altar. Jesus hat auch davon gesprochen, von diesem Schlüssel. Und wir hören jetzt auf einen Bibeltext aus Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Und Imke Steenblok wird diesen Bibeltext abschnittsweise vorlesen und ich werde dann dazwischen die Predigt weiterführen.
Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? Siebenmal? Jesus antwortete: Nein, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 Mal.
Das ist unser Thema. Ein anderer, ein Bruder, eine Schwester, also jemand, der uns sehr nahe steht, er wird an uns, an dir, an mir schuldig. Unter Rabbinern gab es damals einen, für solche Fälle einen Konsens. 3-mal vergeben ist okay. Kommt es ein 4. Mal vor, ist der Ofen aus, keine Vergebung mehr. Petrus, er will großzügig sein, er schlägt 7-mal vor. Eine runde Zahl für die Menschen damals. Und Jesus ist damit nicht einverstanden. Er spricht von 70 mal 7 Mal und damit meint er nicht eine neue Obergrenze für Vergebung, das wäre ja auch wirklich eine lange Strichliste, die man dann führen müsste, sondern er sagt, Vergebung ist so grundlegend, dass man sie nicht begrenzen kann und darf. Warum? Das erklärt Jesus jetzt in einem Gleichnis.
Jesus fuhr fort: Macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie ein König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihm zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat: Hab doch Geduld mit mir, ich will dir doch alles zurückzahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld.
Jesus spricht am Anfang dieses Gleichnisses von der Herrschaft Gottes, von dem Reich Gottes, wie es auch in manchen Übersetzungen heißt. Da sehen wir, wie wichtig das Thema Vergebung für Jesus war und ist. Dass wir einander vergeben, das gehört untrennbar zur Herrschaft Gottes. Das heißt, wenn wir zu Jesus gehören, wenn er unser Herr ist, dann kommen wir gar nicht drum herum, einander zu vergeben. Vergebung ist absolut grundlegend für unseren Umgang miteinander, für unseren Umgang mit anderen Menschen. Vergebung gehört zu einer von Jesus geprägten Haltung wie die Farben Gelb und Schwarz zum BVB. Warum? Jesus erläutert das. Weil Gott so handelt wie ein König, der mit seinen Verwaltern abrechnet. Wahrscheinlich sind da Verwalter von Provinzen im königlichen Reich gemeint. Und dann bringt man ihm einen Verwalter, der schuldet ihm einen unglaublich großen Betrag. Wörtlich heißt es 10.000 Talente. Das meint 200.000 Jahresverdienste von Arbeitern. Das wären in unserer Zeit, in unserer Währung gerechnet, ein Betrag um 5 Milliarden Euro. Vielleicht hat er das Geld veruntreut. Vielleicht hat er sich bereichert. Vielleicht hat er betrogen. Da der Mann nicht zahlen kann, besteht der König darauf, ihn, seine Frau und Kinder als Sklaven zu verkaufen und seinen ganzen Besitz einzubehalten. Nicht, dass damit jetzt irgendwie die Schulden gedeckt wären, aber das Ganze als Konsequenz für sein unglaubliches Fehlverhalten. Dieser Verwalter, das sehen wir, steckt in einer völlig verzweifelten Situation. Und so fällt er auf die Knie, bittet um Geduld. Er will alles zurückzahlen. Aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da bekommt der König Mitleid. Er lässt ihn frei und er lässt ihm die ganze Schuld. Ein unglaublicher Vorgang. Und Jesus sagt: So ist Gott. So verhält sich Gott uns, dir und mir gegenüber. Wir sind Verwalter. Wir haben von Gott, unserem Schöpfer, viel anvertraut bekommen, oder? Ein Leben, Zeit, Kraft, Gesundheit. Vielleicht hätten wir gern etwas mehr von allem, aber wir haben viel bekommen. Wir haben andere Menschen anvertraut bekommen, für die wir Verantwortung tragen. Freunde, Ehepartner, Kinder, Eltern, Nachbarn, Kollegen, Mitschüler, Mitstudenten. Wir haben Geld und Besitz anvertraut bekommen. Warum? Damit wir damit für ihn, für Gott, in seinem Willen, nach seinem Willen handeln. Gerecht und fair zum Nutzen aller, zu seiner Ehre und in Liebe und Barmherzigkeit. Und Hand aufs Herz, wir alle bleiben Gott, dem Schöpfer und König, unendlich viel schuldig. Wenn wir das Vertrauen anderer Menschen enttäuschen, wenn es uns mehr um uns selbst, um unser gutes Ansehen als um das Wohl der anderen geht, wenn wir gleichgültig sind gegenüber anderen und Gott, wir enttäuschen Gott, wir verletzen ihn, wir hintergehen ihn. Aber Gott entscheidet sich dafür, uns die Schulden zu erlassen, uns freizugeben. Das, und das ist das Evangelium, die Botschaft des Neuen Testamentes hat er durch Jesus getan. Durch Jesus, durch seinen Tod am Kreuz hat er uns unsere Schuld genommen, die Konsequenzen unserer Schuld ertragen. Unsere Schuld ist erlassen. Gott macht es vor. Vergebung tut den ersten Schritt. Und das ist mehr als ein gutes Beispiel. Das ist die Grundlage für unsere Existenz als Kinder Gottes, als Christen. Mit Vergebung fängt unser Leben mit Jesus an und Vergebung gehört Tag für Tag zu unserem Weg mit Jesus und ist das größte Geschenk, was unser Glaube mit uns, für uns hat. Und deshalb gehört Vergebung zu einer von Jesus geprägten Haltung, wie die Farben Gelb und Schwarz zum BVB. Aber nachmachen dieser Haltung gelingt nicht so einfach. Wir hören mal, wie die Geschichte weitergeht.
Kaum war er draußen, da traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen sehr geringen Betrag schuldete. Den packte er sofort an der Kehle, würgte ihn und sagte: Gib mir sofort zurück, was du schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte: Hab Geduld mit mir, ich will es ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger, der wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hatte.
Mit dieser weiteren Entwicklung der Geschichte zeigt Jesus, dass wir Menschen unsere Schwierigkeiten mit Vergebung und Versöhnung haben. Auch wenn wir mit Jesus leben, zum Reich Gottes gehören. Wir übernehmen nicht automatisch das Muster von Vergebung, das Gott uns vorgelebt hat und das er uns als Geschenk gegeben hat. Und das ist ja wirklich erschreckend in dieser Geschichte. Da ist dieser Verwalter, ihm ist gerade eine unendliche Schuld erlassen worden, die Freiheit geschenkt worden. Und dann geht er seinem Kollegen an die Gurgel. Er sagt: Du hast mich enttäuscht. Du hast mir mein Geld genommen. Diesem Mann, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Wörtlich heißt das 100 Denare, also 100 Tageslöhne. Und obwohl dieser Kollege bettelt und bittet, so wie er das selber ja gerade vorher getan hat, bleibt der Verwalter hart und er lässt ihn ins Gefängnis werfen. Und seht ihr, das ist die Haltung, von der ich zu Anfang sprach. Wir sitzen im Käfig mit unseren Verletzungen und wir sagen, der andere, der hat den Schlüssel. Der andere muss nur seine Schuld einsehen und begleichen und die Dinge in Ordnung bringen. Dann kommt die Sache in Ordnung. Und wenn er das nicht tut, dann eben nicht. Und dann bleibt er schuldig. Und Schuldspruch heißt Gefängnis. Wir sind dem hartherzigen Verwalter sehr ähnlich, wenn wir nicht bereit sind, voraussetzungslos zu vergeben. Wenn wir zum Beispiel als Voraussetzung erwarten, dass der andere seine Schuld einsieht und sagen, das muss er tun und dann kann ich vergeben und dann gibt es Versöhnung. Wenn wir das tun, dann bleiben wir im Käfig. Aber wieso Käfig? Und jetzt hören wir noch mal weiter, wie Jesus die Geschichte zu Ende bringt.
Als aber seine anderen Kollegen das sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was geschehen war. Er ließ den Mann kommen und sagte: Was bist du bloß für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du denn nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Dann übergab er voller Zorn seinen Folterknechten diesen Mann zur Bestrafung, bis die ganze Schuld zurückgezahlt war. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von ganzem Herzen vergeben werdet.
Die Geschichte, die Jesus erzählt, nimmt ein böses Ende. Die anderen Kollegen beobachten den Vorfall und berichten dem König davon. Der lässt den hartherzigen Verwalter rufen, hält ihm seine fehlende Barmherzigkeit vor, das unglaubliche Missverhältnis von erfahrener Barmherzigkeit und seiner harten Haltung. Und dann übergibt der König, so heißt es, ihn den Folterknechten. Das schließt Gefängnis und Qualen ein. Und dann folgt die Moral von der Geschichte. Jesus sagt, so wird euch Gott auch behandeln, wenn ihr eure Vergebung von der Vorleistung eurer Mitmenschen abhängig macht und deswegen nicht vergeben könnt und wollt. Und jetzt fragen wir uns vielleicht, was ist das denn für ein Gott? Was ist das für ein Gottesbild? Wie kann Gott nur Menschen foltern? Aber das heißt ja gar nicht in der Geschichte, dass der König foltert. Er überließ ihn den Folterknechten, heißt es dort. Und das verstehe ich so. Wenn wir nicht vergeben können, dann lässt uns Gott in unserem inneren Käfig. Dann lässt uns Gott in einem Leben, wo wir uns, und da reicht eine einzige Beziehung aus, wo wir uns nicht versöhnen können, nicht vergeben wollen, da lässt Gott uns dann in einem Leben voller Schmerz und Bitterkeit, voller dunkler Gefühle, voller Ablehnung und letztlich auch Hass. Und Hass kann ja sehr subtile Formen annehmen. Wenn wir nicht vergeben können und wollen, dann geht uns die innere Freiheit und damit auch die äußere Freiheit verloren. Und wir haben ein Leben außerhalb des Einflussbereiches Gottes, außerhalb des Reiches Gottes, weil dort gilt Vergebung. Jesus sagt, du hast den Schlüssel. Gott hat ihn dir vergeben, indem er dir vergibt und alle deine Schuld erlässt. Gibt er dir den Schlüssel, auch anderen zu vergeben. Nun geh hin und schließ auf den Käfig, in dem du bist, und vergib. Ich weiß nicht, wie viele Menschen hier genau sitzen. 250 oder mehr. Ich denke mal, hier ist viel zu vergeben. Hier sind wir oft schuldig geworden aneinander. Und ich weiß nicht, ob das immer passiert ist, diese Vergebung. So, heute ist die Gelegenheit, den Schlüssel zu ergreifen, umzukehren, wenn du das noch nicht aufgeschlossen hast, wenn du nicht vergeben hast, umzukehren, zu sagen, ja, ich will vergeben. Ich will nicht erst warten, bis der andere es gut macht. Ich gehe den ersten Schritt. Und lass uns auf gute Beispiele schauen. Nelson Mandela ist jedenfalls in der Hinsicht, was er dort für Südafrika getan hat, ein großes Vorbild gewesen. Vergebung und Versöhnung, das ist der Schlüssel zur Freiheit, den uns Jesus gibt. Amen.
Ich möchte euch einladen, jetzt mit uns zusammen eine Lobpreiszeit zu haben. Ihr könnt euch ja im Kopf einfach oder bei den Liedern einfach überlegen, wem muss ich verzeihen, wem habe ich noch oder wo habe ich noch eine offene Rechnung. Vielleicht denkt ihr an irgendjemanden Bestimmtes. Ihr habt jetzt Zeit dazu, euch einfach darüber Gedanken zu machen, einfach auch die Sachen abgeben zu können. Wir werden jetzt einige Lieder singen, auch eine Zeit haben, in der ihr dann auch beten könnt und wo wir einfach die Sachen auch vor Gott bringen können. Und ich lade euch dazu jetzt ein, einfach aufzustehen, mitzusingen und eine Zeit zu haben, in der ihr euch Gedanken darüber machen könnt.
Haben wir das nächste auf Deutsch, Stefan?
Bis in den Tod, du hast mich. Wir leben manchmal auf so einer Wolke des Glücklichseins und uns geht es gut. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich dich in dieser Zeit ganz oft ausblende und es einfach vergesse, weil es mir so gut geht. Und Jesus, ich möchte, dass du mir den Blick dafür schärfst, dass gerade da meine Kräfte aufgefüllt werden können für die Zeiten, die dann hart werden, damit ich nicht dann erst anfange, dich zu suchen, sondern ja dann beständig bin und weiß, dass du für mich bist. Dass es nicht so eine Zerrissenheit gibt, sondern ja, dass ich wirklich, wirklich standhaft sein kann, weil ich weiß, du hältst mich. Jesus, und dieses Vergeben, das Kreuztragen, Versöhnung, das klingt alles so groß und so schwer. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir erstmal uns selber auch vergeben können an ganz vielen Stellen, dass wir uns selber annehmen können, uns lieben können, akzeptieren können, wie wir sind und ja auch akzeptieren können, dass du uns genauso liebst. Und wenn das gefestigt ist, dann ja, bitte ich dich, Jesus, dass wir wirklich auch anderen vergeben können, dass wir den Blick auch für die anderen haben, weil es wirklich so wichtig ist. Miteinander, Gemeinschaft, Liebe, das ist wirklich ja, das Höchste. Und dann können wir diese Welle des Glücklichseins auch irgendwie ganz anders mitnehmen, ganz anders spüren und ganz anders verstehen, Jesus, weil du uns begegnen möchtest.
Thank you.
Ja, damit sind wir dann jetzt auch am Ende unseres Gottesdienstes angelangt. Und mir bleibt noch zu sagen, Sie herzlich einzuladen, zu Kaffee und Tee hier noch ein bisschen zu verweilen. Alle Informationen über Veranstaltungen finden Sie hier auf dem Flyer auf der Rückseite. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass heute die Allianz Gebetswoche startet. Flyer zu den einzelnen Veranstaltungen liegen im Foyer. Und für Interessierte gibt es nachher, das steht hier nicht drauf, um 12.15 Uhr eine Informationsrunde zu unserem Jahresmotto Glaube bewegt. Das findet nämlich im Kigo-Saal statt, also einmal die Treppe hoch. Ja, ich glaube, ach ja, genau. Und Sie dürfen gerne das Angebot annehmen und zu Gespräch und Gebet sich hier vorne, nicht mehr unter den Palmen, aber auf den Bänken zu treffen. Dann möchte ich Sie bitten, noch aufzustehen für ein gemeinsames Vater unser Gebet und dann möchte ich Sie mit dem abschließenden Segen in die neue Woche entlassen. Vater, ja, und der Herr, der Vater, möge euch segnen für die kommende Woche, für alles, was vor euch liegt. Er möchte euch immer daran erinnern, denn was sagt er? Was steht geschrieben in der Bibel, in dem Psalm? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Er möchte euch immer daran erinnern, dass er euch helfen will und dass er immer bei euch ist. Er hält seine Hand über euch und unter euch. Und mit ihm an seiner Seite kann euch eigentlich nichts passieren. Amen. Schönen Sonntag.